Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Astrid Passin, bin 45 Jahre und habe am 19. Dezember 2016 meinen Papa verloren bei dem Anschlag. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich das alte Leben vorbei und alles, was vorher war, hat sich komplett verändert.
Wir klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, weil sich die Bundesregierung weigert, uns hier im Untersuchungsausschuss wichtige Zeugen zu benennen.
Mein Name ist Andrea Schwarz, komme hier aus Berlin, bin 49 Jahre alt, habe den schrecklichen Terroranschlag am 19.12., kurz vor 20 Uhr, miterleben müssen.
Heute ist mal wieder ein Tag im Untersuchungsausschuss, den wir so nicht haben wollen. Die Bundesregierung zwingt uns mit ihrem Verhalten aber dazu, den Rechtsweg erneut zum zweiten Mal zu beschreiten.
Ich sah, wie Menschen sterben. Ich sah Menschen durch die Gegend fliegen. Bin aber nicht weggelaufen. Eine Woche später habe ich erst mal realisiert, überhaupt was mit mir passiert ist.
Bei Anis Amri hatten wir es eher aus unserer Wahrnehmung mit einem Einzeltäter zu tun, der zwar Kontakt wohl zu IS hatte, aber der letztendlich nicht mit einem konkreten Terrorauftrag nach Deutschland geschickt worden war.
Für uns zentral jetzt als Linke ist, dass zwei Behauptungen, die im Nachgang des Anschlages aufgestellt wurden, so nicht mehr haltbar sind. Es hieß, Anis Amri sei Einzeltäter gewesen. Anis Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen. Und wir reden heute über etwas vollkommen anderes.
Das Versprechen derer, die als erstes seitens der Politik vor der Kamera waren, transparent mit diesem Anschlag umzugehen, erscheint aus heutiger Sicht als sehr diffus, weil wir feststellen, dass immer mehr geblockt wird, dass Dinge, die selbstverständlich wären, Beschränkungen haben. Ich sage nur Aussagegenehmigung bei den Untersuchungsausschüssen, wenn Zeugen vernommen werden, Akten geschwärzt sind, das alles dazu beiträgt, dass man natürlich denkt, warum gibt es eigentlich Ausschüsse, wenn diese Dinge nicht öffentlich gemacht werden können.
Untersuchungsausschüsse. Schärfstes Schwert oder zahnloser Tiger? Ein Radiofeature von Daniel Lücking. Mit Material aus den Untersuchungsausschüssen des Bundestags, des Landtags NRW und des Abgeordnetenhauses Berlin.
Ja, Lücking, schönen guten Tag. Ich bräuchte ein Taxi unter den Linden 50 direkt vorm Eingang. Genau.
In den letzten 5 Jahren begleitete ich 2 Untersuchungsausschüsse im Bundestag.
Alles klar, vielen Dank.
In beiden Ausschüssen ging es immer wieder auch um das Bundesamt für Verfassungsschutz. Nicht die einzige von rund 50 Behörden, die im Fall des Attentats vom Breitscheidplatz eine Rolle spielen, aber wohl die auffälligste.
Guten Tag, für Lücking.
Ja.
Treptower Park, 5 bis 8, Verfassungsschutz bitte.
Das Treptow-Verfahren an sich genommen ist schon kurios. Ich finde es insgesamt einfach sehr unschön, wenn das Parlament in Orte der Exekutive tüffeln muss, um da gnädigst Akten einsehen zu dürfen. Das gefällt mir schon vom Bild her nicht.
Warum dieses ganze Unterwerfungsritual, wir fahren nach Treptow, was ja auch immer bedeutet, klingt jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, manchmal in der Sitzungswoche auch einfach nervig ist, das ist, glaube ich, mehr Symbolik als tatsächlich Notwendigkeit der Geheimhaltung. Symbolik dahingehend, wer hat den Hut auf im Untersuchungsausschuss? Also dieses Kräfteverhältnis zu bestimmen. Und das verschiebt sich halt, und das ist meine Erfahrung, in den Untersuchungsausschüssen immer mehr zur Regierungsbank.
Also das ist eine Arbeitserschwernis. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist auch dann eine Aufgabe des Bundestages, diesen Komplex aufzulösen. Dafür muss es baulich, aber auch und personell adäquat hier sein. Wenn wir das nicht bieten, was unsere Aufgabe als Deutscher Bundestag ist, dann kann ich verstehen, dass eine dritte Behörde sagt, dann muss das bei uns stattfinden. Also das ist, glaube ich, erstmal eine Bringschuld des Deutschen Bundestages von uns. Dann sehe ich aber auch keine Gründe mehr, warum wir in eine andere Liegenschaft fahren müssen.
Treptower Park, bitte.
Also das Vertrauen hat ganz schön gelitten. Und zwar zunächst bei NSU, dann nochmal bei NSA und jetzt auch nochmal bei den Erkenntnissen, die bisher schon herausgearbeitet wurden, rund um den schlimmen Anschlag, das Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Wir hatten aber ja früher auch schon häufig Untersuchungsausschüsse, wo es um die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden ging. Und wenn man diese Erkenntnisse sich ansieht, dann kann das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden schon ganz schön leiden.
Die Antwort auf meine E-Mail-Anfrage nach einem Besuchstermin kommt per E-Mail als Dateianhang im Word-Format. Mist. Nach dem unvorsichtigen Öffnen werde ich den Laptop formatieren und neu einrichten müssen. Das Risiko eines Trojaners ist mir einfach zu groß. Oder den Laptop am besten gleich neu kaufen. Aktenzeichen PRE035S-19.
Sehr geehrter Herr Lücking, zu Ihren Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen. Das Treptower Verfahren wurde bereits in mehreren Untersuchungsausschüssen angewendet. Das Verfahren wurde etabliert, um Unterlagen, die ansonsten von einer Vorlage ausgeschlossen wären, den Mitgliedern von Untersuchungsausschüssen des Bundes zugänglich zu machen, mithin dem Aufklärungsinteresse entgegenzukommen. Im Rahmen des Verfahrens erhalten die Abgeordneten Informationen, welche aufgrund überwiegender Belange des Quellenschutzes und des Schutzes nachrichtendienstlicher Methodik nicht herausgegeben werden müssten. Allerdings bleibt der Kreis der Informationsträger sehr klein.
Am Ende sind das Millionen von Schwärzungen und bei den Herausnahmen haben sie überhaupt keinen Überblick. Da steht dann einfach nur Seitenzahl so und so bis so und so fehlt. Ja, und man wäre ja gutwillig, wenn es eben eine unabhängige Kommission gesagt hätte, das geht euch nichts an. Aber wenn eben die bearbeitenden Beamten, die diese Akten erstellt haben und die im Zweifel eben auch verantwortlich sind für das, was falsch gelaufen ist, wenn die diese Akten rausnehmen, dann ist da ein offenkundiger Interessenkonflikt, der gelöst werden muss.
Das Verfahren ist Abgeordneten vorbehalten, daher ist es nicht möglich, das Verfahren als Besucher beispielhaft zu durchlaufen. Ebenso bitte ich um Verständnis, dass ein Interview nicht möglich ist, da Interviews nur von Präsident Haldenwang gegeben werden. Sollten Ihrerseits noch Fragen bestehen, stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen.
Ich bin persönlich kein großer Freund des Treptow-Verfahrens, weil ich meine, dass im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Bundestages es möglich sein muss, in der Geheimschutzstelle des Bundestages, die ja genau für diese Zwecke geschaffen wurde, eine Akteneinsicht vornehmen zu lassen.
Hier sind wir schon, genau, wunderbar. 16:30.
Ja. Stimmt so?
Danke sehr.
Wir werden am Einlass am Drehtor abgeholt von jemand, der sich uns mit einem Namen vorstellt, wo wir genau wissen, dass das nicht der Geburtsname ist. Also das sind immer Frau Schmitz und Herr Müller oder so. Dann werden wir zu diesem Gebäude des BfV gebracht. Dort geben wir im Eingangsbereich unsere Taschen und Handys ab, die verschlossen werden.
Also ich war persönlich nur einmal in Treptow. Und bin aber nicht bereit, dieses Verfahren zum Standard zu machen.
Und dann kommt halt hinzu, dass mir das ganze Verfahren auch inhaltlich überhaupt nicht einsichtig ist. Die Akten, die wir dort lesen, sind nicht anders eingestuft als Akten, die wir in die Geheimschutzstelle bekommen. Die sind halt geheim, die sind nicht etwas anderes. Ich würde ja noch sagen, okay, wenn die uns in Treptow alles auf den Tisch legen, meinethalben, ja. Aber die sind auch geschwärzt, die Akten, die wir in Treptow lesen. Und dann, jetzt wird es dann absurd, wenn es darum geht, dass wir dann halt auch gar nichts damit machen können, dann passt es halt dann nicht zu, dass diese Notizen, die wir dort anfertigen können, auf diesen paginierten Seiten, im Nachgang des Lesens in einen Umschlag gesteckt werden. Dieser Umschlag wird wiederum versiegelt, da schreibe ich wieder meine Unterschrift drauf. Und dann geht dieser Umschlag, jetzt kommt's, an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages. Und dann klebt die Geheimschutzstelle diese Seiten in die Geheimschutzklatte, stempelt die nochmal und dann nehme ich die mit.
Es war ja damals so, dass wir als Mitarbeiterin, als Fraktionsmitarbeiterin überhaupt nicht im sogenannten Treptow-Verfahren die Akten einsehen durften. Also wir wurden ja quasi vor der Tür stehen gelassen und nur die Abgeordneten durften Akten einsehen, was sehr problematisch ist für einen Ausschuss, weil jeder weiß, wie viel Abgeordnete zu tun haben und das nicht ihr einziges Betätigungsfeld der Untersuchungsausschuss ist. Dafür haben sie ja die Mitarbeiterinnen. Und wenn die davon ferngehalten werden und die Akten nicht lesen dürfen, ist das schon eine große Behinderung der Arbeit.
Ich glaube, das setzt einfach darauf, dass mancher Abgeordnete es einfach dann nicht schafft oder nicht viel Zeit hat oder die Sachen nicht zweimal lesen kann, weil oft muss man sie auch zweimal lesen. und dann am Ende die Sachen, die in Treptow liegen, dann möglicherweise doch irgendwie nicht in dem Maße dann im Untersuchungsausschuss erörtert werden, wie sie vielleicht müssten.
Also es ist auch schon ein symbolischer Akt, oder?
Der Akt ist im Sommer 2018 zuletzt angewandt worden und nachdem das auch von unserer Seite als Kritik vorgebracht wurde, hat es sich wesentlich verbessert und die wesentlichen Akten sind es auch in der Geheimschutzstelle einzusehen.
Also der Verfassungsschutz hat mittlerweile Akten an die Geheimschutzstelle des Bundestages geliefert?
Soweit ich weiß, ja.
Ich finde es zutiefst peinlich, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass bis heute auf Bundesebene keine öffentlichen und transparenten Aufklärungsschritte in dieser Sache unternommen worden sind.
Nächste Station, Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55.
Jetzt sind Sie endlich auf den Aufklärungszug aufgesprungen und genau wie Grüne, FDP, Linke haben Union und SPD jetzt auch einen Antrag vorgelegt. Aber bei der Lektüre fragt man sich schon, ob sie nur auf diesen Zug aufgesprungen sind, um ihn gleich wieder abzubremsen. Noch viel gravierender an diesem Enddatum ist aber, dass damit das Handeln der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden nach dem Attentat völlig außen vor bleibt. Aber genau hier wird es doch interessant. Ich kann mich noch sehr gut an das laute Schweigen des Bundesamtes für Verfassungsschutz erinnern. Und der Bundesinnenminister hat ja Verfassungsschutzpräsident Maaßen sogar ausdrücklich davon abgeraten, im Dezember 2016 im Innenausschuss überhaupt erstmal zu erscheinen und Fragen zu beantworten. Wir hatten das damals diskutiert, Herr de Maizière. Und da wollen wir natürlich genau wissen, warum Sie solche Ratschläge geben und welche Rolle der Verfassungsschutz tatsächlich gespielt hat.
Naja, wir hatten gerade im NSA-Ausschuss das Problem, dass wir sehr viel hoch eingestufte Unterlagen hatten. Die waren geheim, aber sogar auch streng geheim eingestuft und die durften wir in öffentlicher Sitzung nicht vorhalten. Wir hatten aber einige Zeugen, gerade aus dem BND und dem Kanzleramt, die ihre Sicht der Dinge in der öffentlichen Sitzung verbreiteten, was sich aus unserer Sicht aber nicht deckte mit dem, was wir in den hoch eingestuften Akten gelesen hatten. Und dann war man natürlich darauf aus, in den eingestuften Sitzungen ihnen das dann vorzuhalten, aber davon hatte die Öffentlichkeit ja dann nichts mehr.
Pro Fraktion arbeitet für gewöhnlich ein Referent an einem Untersuchungsausschussthema. Hinzu kommen die Mitarbeiter der Obleute, die sich allerdings nicht exklusiv mit dem Untersuchungsausschussthema befassen. Die Leitung des Ausschusses obliegt den Regierungsparteien. Die Oppositionsparteien entsenden 2 Bundestagsabgeordnete. Bei der CDU-CSU arbeiten 5 Abgeordnete plus der Ausschussvorsitzende Armin Schuster im Breitscheidplatz Untersuchungsausschuss. Die SPD entsendet 4 Abgeordnete. Die Mehrheit im Ausschuss kann regelmäßig über die Stimmen der Regierungsparteien erreicht werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 6. Sitzung des 1. Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode. Ich stelle fest, wenn ich nach oben schaue, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Ich darf die Damen und Herren auf der Tribüne und die Pressevertreter an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen und muss wie zum Beginn jeder Sitzung einige Vorbemerkungen machen. Dazu gehört, dass Ton- und Bildaufnahmen während der öffentlichen Beweisaufnahmesitzung grundsätzlich nicht zulässig sind. Und ich bitte Sie jetzt, entsprechende Geräte auch abzuschalten.
Es könnten ja vielleicht auch zu viele unangenehme Details dabei ans Licht kommen. Insofern kann ich da die Motivation schon nachvollziehen.
Ich muss darauf hinweisen, ein Verstoß gegen dieses Gebot kann nach dem Hausrecht des Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist meine Pflicht, das zu sagen. Allerdings haben wir hin und wieder auch mal den Versuch, ich bitte Sie, das nicht zu versuchen.
Die Bundesregierung hat zwar damals mit dem Finger in alle Richtungen gezeigt, doch immer wenn es um die Verantwortung auf Bundesebene ging, dann ging es ab in den Graben. Und ich kann mich noch sehr gut an das laute Schweigen des Bundesamtes für Verfassungsschutz erinnern.
Wir haben das Problem, dass wir die Aktenvollständigkeit nicht beurteilen können, weil das alles künstliche Akten sind, keine Handakten. Die Akten werden für den Ausschuss zusammengestellt und neu paginiert. Da weiß niemand, wie die Akten ausgesehen haben, mit denen tatsächlich in den Behörden vormals gearbeitet wurde.
Die Opposition hat eine Klage gewonnen vom BGH und es zeigt sich, es lohnt zu streiten. FDP, Linke und Grüne haben hier gemeinsam für mehr Transparenz und eine bessere Aufklärung dieses Ausschusses gestritten. In dem Fall selbst gibt es nach wie vor gravierende Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Und es mehren sich die Indizien, dass die Erzählung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz, dass sie mit den ganzen Dingen nichts zu tun gehabt haben, dass diese Erzählung falsch ist, dass sie irreführend ist und dass sie von den tatsächlichen Verantwortlichkeiten abgelenkt hat.
Das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz, PUAG, § 9, Beschlussfähigkeit. Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beschließt der Untersuchungsausschuss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
Der Ausschuss hat eben in nicht öffentlicher Beratungssitzung auch mit Mehrheit beschlossen, gegen die Entscheidung der Untersuchungsrichterin am Bundesgerichtshof Beschwerde einzulegen. Wir warten ab, was dann der dritte Strafsenat zu dieser Angelegenheit auch urteilen wird.
Es gibt ja auch Untersuchungsausschüsse, die politisch, also völlig auseinanderlaufen. Ja, beim NSU-Untersuchungsausschuss war das auch von der Arbeitsatmosphäre sehr angenehm, weil wir alle gesagt haben, das Thema ist eigentlich auch gesellschaftlich viel zu relevant, als dass man das jetzt für politisches Klein-Klein-Gezänk irgendwie missbrauchen dürfte. Und das hat im Grunde genommen alle Fraktionen, die in diesem Untersuchungsausschuss saßen, getrieben, nach Möglichkeit gemeinsam zu handeln. Ja, also bei aller Unterschiedlichkeit in den Positionen, also es waren sich am Ende alle einig, dass zum Beispiel beim Thema V-Leute was passieren muss. Ja, es waren sich alle einig, dass beim Thema Bundesamt für Verfassungsschutz was passieren muss. Ja, jetzt wollten die einen auflösen, die anderen wollten stärken. Also da ging man dann wieder politisch auseinander, was denn sozusagen jetzt die richtige Lösung ist. Aber das war tatsächlich von einem gemeinsamen Aufklärungsinteresse getragen, dass man auch gemeinsam etwas empfiehlt.
Wir werden uns heute auch beschäftigen mit dem Komplex einer Quelle im Umfeld der Berliner Fusilet-Moschee. Und dort warne ich zunächst einmal zu Umsicht und zu einer vorsichtigen Vorgehensweise. Es handelt sich hier um eine Operation, die entweder erst vor kurzem beendet wurde oder noch anhält. Und bei allem Aufklärungswillen auf der einen Seite darf auch der notwendige Quellenschutz nicht vernachlässigt werden.
Diese Personen stellen sich ja mit einem Pseudonym vor, mit einem Arbeitsnamen. Die Arbeitsnamen können im Dienstleben wechseln. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die noch unter einem ganz anderen Namen im Phänomenbereich Rechtsterrorismus unterwegs waren. Werde ich nie merken, ja, weil da hießen sie noch anders. Die können sogar da im Raum sitzen, weil die da vielleicht unter ihrem echten Namen sitzt. Das weiß ich auch nicht. Also dieses Versteckspiel mit dem Parlament, das geht halt nicht.
Aber wie das so ist, diese Untersuchungsausschüsse sind halt auch brutale Lernorte.
Hier geht es nicht darum, dass die Opposition gegenüber der Regierung ein bestimmtes vermutetes Handeln aufklären möchte, sondern es geht um die Frage, wie insgesamt die Sicherheitsarchitektur zwischen Bund und Land verbessert werden muss, um einen solchen Anschlag zu vermeiden.
In dem Zusammenhang müssen wir aber doch feststellen, dass angesichts der aktuellen Debatte es gestern dem Leiter des Bundesamtes, Herrn Maaßen, nicht gelungen ist, das beschädigte Vertrauen wiederherzustellen. Das ist aus Sicht der SPD-Fraktion deswegen Herr Maaßen nicht mehr der richtige Leiter für das Bundesamt ist.
Wir haben das Problem, dass wir die Aktenvollständigkeit nicht beurteilen können. Da weiß niemand, wie die Akten ausgesehen haben, mit denen tatsächlich in den Behörden vormals gearbeitet wurde. Bei Geheimdiensten, das sind im Grunde Kunstprojekte.
Perücke. Viel Schminke im Gesicht, dazu wohl auch noch Kontaktlinsen, um die Augenfarbe zu verschleiern. Lia Freimuth, Zeugin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sitzt vor den Obleuten. Im 19. Jahrhundert war Freimuth als Zuname ein beliebtes sprechendes Pseudonym von Schriftstellern, die damit signalisierten, dass der Inhalt ihrer Aussage um seiner Offenheit willen nur unter Pseudonym veröffentlicht werden könne.
Ich denke, das wird eine sehr spannende Zeugenbefragung, weil wir aus dem Bereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine Mitarbeiterin heute im Zeugenstand haben, die im Bereich der Auswertung zu dschihadistischem Terrorismus tätig war. Und wir werden Sie natürlich danach befragen, was derzeit heiß debattiert wird. Welche Rolle spielte eigentlich das Bundesamt im Vorfeld des Anschlages?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass dort bewusst gelogen wird. Ich glaube zwar, dass viele, gerade die Zeugen, die eben aus einem Amt kamen, also Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und so weiter, dass die natürlich schon ihrem Dienstherrn nicht schaden wollen, dass da eine gewisse Grundeinstellung ist, Behörde schützen, aber dass im Rahmen einer Vernehmung doch im Grunde bei jedem Zeugen irgendwo Wahrheit und Klarheit zählt und dass da keiner plötzlich eine Lügengeschichte erzählen will. Das wäre sehr schnell aufgefallen, weil wir haben wirklich so viele Zeugen vernommen. Wäre da einer mit seiner eigenen Legende, Geschichte reingeplatzt, das wäre, glaube ich, im Konzert der gesamten Zeugenaussagen ganz schnell aufgefallen.
Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, insbesondere dort, wo wir den Verdacht hegen, dass Zeugen nicht die Wahrheit sagen, das Strafrecht zu ziehen.
Erst auf Nachfragen der Bundestagsabgeordneten gibt Zeugin Lia Freimuth an, Amris engste Vertraute Bilel Ben A. und Habib B. aus den Verfassungsschutzakten zu kennen, nachrichtendienstliche Beschaffungsaufträge veranlasst und sich dafür mit V-Mann-Führern getroffen zu haben. Nach Monaten des Leugnens durch den Amtschef Hans-Georg Maaßen gibt eine Vertreterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz erstmals zu, Amri mit Mitteln überwacht zu haben, zu denen auch der Einsatz eines V-Mannes gehört. Die Ausschussmitglieder konnten das bisher nur aus den Akten anderer Behörden rekonstruieren. Akten, die dem Untersuchungsausschuss nur teilweise vorliegen.
Herr Maaßen hat immer betont, dass Amri ein reiner Polizeifall gewesen sei, dass der Bundesverfassungsschutz und die Verfassungsschütze insgesamt damit nur am Rande beschäftigt waren. Wir haben jetzt verschiedenste Hinweise auch heute wieder in unseren Akten ihm auch vorgelegt, dass es auch durchaus nachrichtendienstliche Mittel in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben. So richtig konnte er unsere Vorhalte da auch nicht ausräumen, denn er hat dann meistens gesagt, er kennt die Akten nicht, er kann das jetzt hier nicht genau bewerten. Das wären keine Akten des Bundesverfassungsschutzes. Aber es ist schon seltsam, wenn in unseren Akten von den Behörden mehrfach eben nachrichtendienstliche Mittel genannt werden, wenn in einer Polizeiakte auch deutlich gemacht wird, dass es eben nachrichtendienstliche Beobachtungen gab. Da fragt man sich schon, wie passen diese Aussagen von Herrn Maaßen dann zu den konkreten Sachverhalten?
Also ich habe eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Es ist natürlich so, die Arbeit ist wahnsinnig anstrengend. Man hat kurze Nächte, man arbeitet in den Sitzungswochen durchaus mal 15, 16 Stunden, hat auch 60 Stunden Wochen und da ist man auch einfach mal fertig. Da ist man auch irgendwann mal angefasst, wenn es dann nicht so läuft. Also da ist man auch mal richtig fertig, das stimmt. Aber ich habe auch gehört, das betrifft nicht nur die Opposition. Man unterhält sich ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Auch die sind mal in Tränen ausgebrochen, weil sie einfach so fertig waren von dieser vielen Arbeit. Und wenn es dann auch noch schlecht läuft, dann ist man einfach auch mal richtig down.
Die Causa Hamann. Pressekodex, Richtlinie 8.1, Kriminalberichterstattung. Über Personen, die an der Rechtspflege beteiligt sind, wie zum Beispiel Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Sachverständige, darf in der Regel identifizierend berichtet werden, wenn sie ihre Funktion ausüben. Bei Zeugen sind Namensnennungen und Fotoveröffentlichungen in der Regel unzulässig. An der Information über Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Es ist Aufgabe der Presse, darüber zu berichten.
Während der Aussage interveniert Oberregierungsrätin Eva-Maria H. von schräg links hinter der Zeugin Freimuth. Immer dann, wenn es darum geht, unangenehme Fragen der Abgeordneten oder unerwünschte Aussagen von Lia Freimuth zu stoppen. Oberregierungsrätin H. ist vom Fach, verschwieg aber dem Ausschuss über Monate, dass sie als Referentin und Referatsleiterin im Bundesamt für Verfassungsschutz dienstlich mit Kontaktpersonen von Anis Amri zu tun hatte. Das macht sie zur potenziellen Zeugin und damit darf sie an Sitzungen des Untersuchungsausschusses nicht mehr teilnehmen. Ein Prozedere, das klar geregelt und auch dem Innenministerium bekannt ist. Eva-Maria H. nahm jedoch an geheimen Sitzungen des Ausschusses teil und hatte volle Akteneinsicht.
Und dann ist noch die Person wichtig, die morgen nicht da sein wird, jedenfalls nicht da, wo sie gesessen hat, die Frau H. Können Sie das noch mal ganz kurz herleiten, was Ihr grobes, großes Problem ist, was Sie vermuten hinter dieser Personalie?
Die Bundesregierung hat kurz nach dem Anschlag deutlich gemacht, dass keine Bundessicherheitsbehörde mit dem Fall Anis Amri befasst gewesen sein soll. Und nach wenigen Wochen Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss wissen wir, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Anis Amri auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht hat. Es gab auch eine V-Person in seinem Umfeld. Und das heißt, die Behauptung der Bundesregierung ist schlicht nicht wahr. Jetzt haben wir vom Bundesinnenministerium eine Entsandte in diesen Untersuchungsausschuss, eine entsandte Beamtin, die früher mal tätig gewesen ist für das Bundesamt für Verfassungsschutz und sogar mit Kontaktpersonen von Anis Amri zu tun hatte, also eine potenziell wichtige Zeugin für unseren Untersuchungsausschuss. Und es steht natürlich der Verdacht im Raum, dass diese Beamtin nur deshalb in den Untersuchungsausschuss entsandt worden ist, um die Rolle des Verfassungsschutzes noch weiter zu vernebeln, die Aufklärung zu bremsen und somit die Erzählung der Bundesregierung, dass das BfV damit nicht zu tun hatte, aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich ein handfester Skandal, das können wir so nicht akzeptieren. Und deswegen ist es richtig, dass diese Beamtin jetzt nicht mehr in den Untersuchungsausschuss entsandt wird.
Für ein überwiegendes öffentliches Interesse spricht in der Regel, wenn ein Zusammenhang bzw. Widerspruch besteht zwischen Amt, Mandat, gesellschaftlicher Rolle oder Funktion einer Person und der ihr zur Last gelegten Tat.
Es hätte klar sein müssen, dass eine Mitarbeiterin, die beim Bundesamt für Verfassungsschutz Personen betreut hat, mit Personen beauftragt war, die längst als Umfeld von Anis Amri erkannt worden waren, nicht geeignet ist, um beispielsweise bei Zeugenaussagen Einfluss darauf zu nehmen, was Zeugen sagen dürfen oder nicht sagen dürfen.
Die Presse veröffentlicht dabei Namen, Fotos und andere Angaben, durch die Verdächtige oder Täter identifizierbar werden könnten, nur dann, wenn das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit im Einzelfall die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegt.
Man darf aber aus dem Umstand, dass Frau H. möglicherweise im Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise befasst war, was noch aufzuklären ist, nicht gleich zu dem Schluss verleiten, dass hier tatsächlich dann ein bewusstes Handeln vorliegt, um den Untersuchungsausschuss irgendwie in eine Richtung zu lenken. Ich glaube, das wäre auch zu weit hergeholt.
Die Antworten, die wir erhalten haben, haben zumindest mich in keiner Weise befriedigt. Uns trat das Ministerium mit einer Mischung aus Arroganz, Ignoranz und Respektlosigkeit entgegen. Ein Problembewusstsein war in keiner Weise erkennbar.
Also ich habe in dem ganz speziellen Fall der Frau H., sie ja bereits im NSU-Untersuchungsausschuss wahrgenommen, bei dem sie auch teilweise das Innenministerium vertreten hat. Und dort war die Zusammenarbeit immer sehr sachlich, konstruktiv und sehr, sehr gut, sodass ich da wirklich keinerlei Obstruktion erkennen konnte.
Die dienstliche Verantwortung hat der hier eben angehörte Vertreter des Innenministeriums vollumfänglich übernommen.
Dadurch, dass wir jetzt über Monate das nicht angezeigt bekamen, ist bei allen Fraktionen ein gewisses Grundvertrauen natürlich gestört. Und das muss jetzt neu erarbeitet werden. Ich hoffe, dass der Fall reinigende Wirkung hatte. Und ich habe als Vorsitzender nochmal an alle appelliert, gründlich zu prüfen, wer in Land und Bund mit diesem Fall zu tun hatte, damit wir nicht nochmal in so ein Dilemma hineinschlittern. Strich drunter.
Steht nicht das Prinzip in Frage, dass Vertreter der Regierung und Vertreter der Sicherheitsorgane an internen Sitzungen eines Organs der Legislative teilnehmen?
Also es ist ja im Rahmen eines Untersuchungsausschusses selbstverständlich, dass Vertreter der Regierung an diesen Sitzungen der Legislative teilnehmen. Das ist nicht, die Beratungssitzungen sind interne Sitzungen. Das ist nicht zu beanstanden. Aber wir haben gefragt, sind hier von Ihnen Leute entsandt worden, die theoretisch für uns auch als Zeugen in Frage kommen? Und wir haben darauf die Antwort erhalten, nein. Und diese Antwort war falsch. Und das beanstanden wir.
Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen. Ja? Und Frau Hamann selbst hätte natürlich auch auf die Idee kommen können, dass sie dafür ungeeignet ist. Wenn das eine politische Strategie war, genau sie dahin zu setzen, dann ist das brandgefährlich und das darf sich nie wiederholen und das ist ein echter Skandal.
Ja, meine Damen und Herren, den Interessenkonflikt durch die Benennung von Frau Dr. H., den sehen wir weiterhin. Ich bin der Meinung, dass es im Untersuchungsausschuss dennoch bisher zu keinen materiellen Problemen gekommen ist. Also wir haben nicht wirklich einen Schaden dadurch erlitten, dass hier in irgendeiner Weise manipulierend auf den Ausschuss eingewirkt wurde. Aber wir haben ein Vertrauensproblem, weil die Zeugeneigenschaft von Frau Dr. H. deutlich früher vom Bundesinnenministerium hätte bemerkt und angezeigt werden müssen. Das Bundesinnenministerium hat heute nicht erkennen lassen, wo der Fehler liegt. Ich halte es für einen Fehler.
Das ist ganz interessant, weil das erlebt man zum Beispiel immer dann, wenn wirklich direkt Behördenhandeln vom Untersuchungsthema betroffen ist. Oder wenn wirklich auch direkt das Handeln von Ministerien irgendwie Gegenstand dieser Untersuchung wird. Dann kann man sehr schön beobachten, dass ja die Abgeordneten der Koalition, die dem Untersuchungsausschuss angehört haben, ja so ein bisschen auch die Verteidigerposition einnehmen. Ja, also wirklich versuchen, über die Art der Untersuchung gewissermaßen einen Regierungsschutz zu betreiben. So sage ich es jetzt mal ein bisschen bösartig, soll aber nicht bösartig sein. Man kann natürlich viel machen in so einem Untersuchungsausschuss und wenn es um die Auswahl von Akten geht, um die Auswahl von Zeugen geht, da kann man schon viel beeinflussen, dass man zum Beispiel Zeugen hört, die ja das Regierungshandeln voll bestätigen, weil die auch der Auffassung sind, es war genau richtig, wie die das gemacht haben.
In diesem Ausschuss wie auch im NSA-Untersuchungsausschuss finde ich, dass man das sehr deutlich spürt, dass die Leitung des Ausschusses der Parlamentsmehrheit überantwortet ist. Zum einen in allen Verfahrensfragen. Wir können das natürlich nicht beweisen. Aber wir haben an vielen Stellen das Gefühl, dass dort, wo zum Beispiel Beweisanträge eingereicht werden, versucht wird, wenn dort möglicherweise für die Bundesregierung irgendein tatsächlicher oder manchmal auch vielleicht fantasierter Sprengstoff drin liegen würde, diese entweder mal ein paar Wochen nicht zu behandeln, also zu vertagen, dann für unzulässig zu erklären, abzulehnen oder was man sonst hat.
Und glauben Sie es mir, wenn der Tag heute vorbei ist, ich liege morgen wieder flach, nach dem Tag im Untersuchungsausschuss, man ist fertig. Die Dinge, die arbeiten alle im Kopf und wenn ich dann Aussagen höre, die getroffen werden, wir haben alles richtig gemacht oder der Täter konnte nicht abgeschoben werden. Der Untersuchungsausschuss, meiner Meinung nach, der rollt die Sache auch von hinten auf. Ich finde, der 19.12.2016, das ist wie im Krimi, jeder Tattag und Tatort wird an dem Tag begonnen aufzuklären. Und da ist für mich schon der gravierendste Fehler, dass ich finde, dass hier erstmal die Tatsache geklärt werden muss mit den Zeugen, mit den Verletzten, die vielleicht aussagen können.
Ja, das ist so. Und da ist die ganze politische Bösartigkeit der GroKo gut zu erkennen. Ja, an den Jahrestagen ist man immer ganz betroffen und traurig und so. Und wenn es dann darum geht, wirklich die Hintergründe hier aufzuklären, dann hat man den Fuß oder beide Füße voll auf der Bremse. Das ist unschön. Ich würde es mir wirklich anders wünschen. Ich verstehe es auch nur begrenzt.
Frau Michalic, können Sie den Tag noch mal kurz für uns zusammenfassen? Was haben wir heute vor allen Dingen vom BFV gesehen?
Ja, wir sollten uns vielleicht mal fragen, was wir vom BFV nicht gesehen haben bzw. nicht gehört. Wir haben vor allen Dingen keine hinreichenden Antworten auf unsere Fragen bekommen. Also insgesamt war die Vernehmung für uns bisher eigentlich sehr enttäuschend, muss man sagen. Wir hatten mit Cordula Hallmann eine Zeugin, die die Referatsgruppe leitet, die für den Bereich Internetbeschaffung, Auswertung etc. zuständig ist. Und wir wollten von ihr natürlich Informationen darüber haben, was gegebenenfalls auf diesem Sektor zu den uns bekannten Personen, Anis Amri und weitere Kontaktpersonen, gelaufen ist. Und mussten dann zu unserer Überraschung die Antwort entgegennehmen, ja eigentlich nichts. Ja, und das hat uns ja schon irgendwie sehr überrascht. Und erst über intensives Nachfragen in vielen Detailbereichen, ja, kam dann so das ein oder andere nochmal so ansatzweise zum Vorschein, aber bei weitem nicht befriedigend.
Für wie realistisch halten Sie es, dass einfach 123 relevante Personen so gar nicht digital auf dem Schirm des Verfassungsschutzes gewesen sein sollen?
Ja, für vollkommen unrealistisch. Also wenn man das wirklich für realistisch annimmt, ja, dann frage ich mich in der Tat, was passiert da eigentlich? Ja? Diese gesamte Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, hat in den letzten Jahren einen so großen Personalaufwuchs erlebt, ist immer wieder mit Haushaltsmitteln gestärkt worden, noch und nöcher. Und wir fragen uns natürlich alle, was passiert in diesem Bundesamt? Und gerade in so einem relevanten Bereich wie dem Internet, da will man so völlig untätig gewesen sein. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn es so war, dann ist es Dilettantismus hoch 10. Wenn es nicht so war, dann werden uns hier relevante Informationen vorenthalten und das kann uns als Untersuchungsausschuss natürlich nicht gleichgültig sein.
Wie sehen Sie Ihre Chancen, noch an Informationen ranzukommen, wenn das BfV und das BMI sich so verhalten, wie Sie das jetzt gerade tun?
Wir haben uns ja, als die Zeugeneinvernahme unterbrochen worden ist, mal zu einem Zeitpunkt in einer Beratungssitzung zusammengefunden. Und wir haben Grund zu der Annahme, nach dem, was wir jetzt gehört haben, dass das BfV oder die Bundesregierung von ihrer eigenen Arbeitshypothese ausgegangen ist, was für uns relevant sein könnte, was die sozusagen als Umfeld von Anis Amri verstehen, was aus deren Sicht Kontaktpersonen sind, aber eben nicht, was wir für mögliche Kontaktpersonen meinen könnten. Und darin liegt natürlich ein relevanter Unterschied.
Das ist schwierig und es ist so ein bisschen den Berg hochkämpfen. Eigentlich muss man sagen, ist uns das im NSA-Untersuchungsausschuss sehr gut gelungen, dass wir trotz eines massiven Dissverhältnisses zwischen GroKo 83% und Opposition 17% doch sehr die Agenda bestimmt haben, die Aufklärung vorangetrieben haben. Es gab ja auch viele Journalistinnen und Journalisten, die sich um Aufklärung bemüht haben und die regelmäßig in den Sitzungen waren und das begleitet haben, Sachen aufgenommen haben, die sie da gehört haben, nachgefragt haben und so weiter. Und insofern wäre ich gar nicht so defätistisch, dass dieses Instrument in diesem Fall sehr gut funktioniert hat tatsächlich.
Warum wir um ein Treffen bei der Kanzlerin gebeten haben, wir haben uns dazu natürlich Gedanken gemacht im Vorfeld und haben vorher direkt nur für die Kanzlerin ein Schreiben verfasst, wo 14 Fragen dokumentiert sind. Grundsätzlich sind es auch Fragen, die Verletzte betreffen, wie sie dauerhaft ihre Verletzungen finanzieren sollen, wie sie ihre Arbeitsausfälle finanzieren sollen. Warum gibt es keine Struktur? Wir brauchen Sozialarbeiter, wir brauchen Kümmerer, die zu uns kommen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die auch zentrale Anlaufstellen wissen sollten, weil die immer erwarten, wenn die uns Telefonnummern geben oder Ansprechpartner, dass wir auf sie drauf zugehen können, aber wir können es einfach nicht.
Die Beharrlichkeit der Opfer und Angehörigen zeigt Fortschritte. Nach zahlreichen Sitzungsteilnahmen im Abgeordnetenhaus und im Bundestag sowie einem öffentlichen Brief der Angehörigen und Hinterbliebenen kann Andreas Schwarz nun 14 Monate nach Beginn des Ausschusses Akten einsehen.
Ich bin am Dienstag beim BKA, die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe hat stattgegeben, dass ich Akteneinsicht begehrt bekomme. Ich möchte wissen, was da für Videos rumkursieren, ich möchte wissen, was da in den Akten steht.
Der Hauptbericht war natürlich von der GroKo mit geschliffen. Das ist ja das, was man dann fraktionsübergreifend geeint bekommt, wenn Sie unser Minderheitenvotum lesen, das wir mit der Linken zusammen gemacht haben. Dann geht es nicht um eine Verurteilung, sondern um eine sachgerechte Beurteilung, was eigentlich passiert ist. Und da stehen harsche Dinge drin.
Wenn das es war, sind wir pünktlich, fast pünktlich, am Ende dieser Anhörung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Nach der Fertigstellung des Protokolls wird Ihnen selbiges vom Sekretariat des Ausschusses übersandt. Sie haben dann 2 Wochen Zeit, Korrekturen an der Übertragung vorzunehmen oder Richtigstellungen und Ergänzungen Ihrer Aussagen mitzuteilen. Ich darf mich ganz zum Schluss ganz herzlich für Ihre fundierten Aussagen bei allen bedanken. Es war ein ertragreicher Nachmittag, wie auch schon letzte Woche. Ich glaube, wir werden einiges im Abschlussbericht an Empfehlungen wiedersehen. Oder Sie, wenn Sie Lust haben, ihn zu lesen. Ich vermute, in einigen Jahren.
spreche jetzt nicht nur für die Opfer, die in Deutschland hier betroffen sind, sondern auch für die anderen und auch für die Ausländer, die hier betroffen sind, die es wirklich sehr schwer haben, über die Botschaften, über dieses Auswärtige Amt Informationen zu bekommen, seitens der Ausschüsse, seitens der Aufklärung. Für die ist es ein Skandal, was hier passiert mit den Opfern, nicht nur im Umgang, sondern auch mit der Aufarbeitung. Und da gebe ich ein ganz klares Signal wirklich an die Bundesregierung und ans Innenministerium, die da hier zuständig sind.
Damit schließe ich die Sitzung. Vielen Dank. Ich wünsche allen, außer den Abgeordneten, jetzt einen schönen Feierabend. Wir machen noch weiter.
Untersuchungsausschüsse. Schärfstes Schwert oder zahnloser Tiger? Ein Radiofeature von Daniel Lücking. Mit den Stimmen von Astrid Passin und Andreas Schwarz aus den Reihen der Opfer und Hinterbliebenen, den Bundestagsabgeordneten Irene Michalitsch, Benjamin Strasser, Martina Renner, Konstantin von Notz, Volker Ulrich und Fritz Felgentreu, der langjährigen Ausschussreferentin Martina Kant, dem amtierenden Ausschussvorsitzenden Armin Schuster, den ehemaligen Ausschussvorsitzenden Eva Högel und Patrick Sensburg und den Stimmen der Journalisten Ulrich Stoll, Frank Eichmann, Thomas Moser und Daniel Lücking. Ton und Schnitt Peter Weinsheimer. Intro Adi Elis. Eine Produktion von Picaro Media 2019.